Guten Morgen an alle Anwesenden. Tut mir leid für diejenigen, die heute sind extra wegen Gelbrecht gekommen. Der ist heute leider nicht da, konnte nicht da sein. Von meinem Glück, dass ich heute hier stehen würde, habe ich vor 2 Wochen nichts gewusst. Ich habe sehr wenig Zeit gehabt zum Vorbereiten. So eine Präsentation auszuarbeiten, braucht man eine Menge Zeit. Zum Glück sind die Nächte jetzt immer länger geworden. Deswegen, und Thema habe ich gewählt heute, die ein bisschen mit unserer Sabbatschule zu tun hat. Ich denke, vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Also, Thema habt ihr schon gesehen. Kaleb und Josua. Wirklich nur die zwei. Und Text, den wir als Grundlage haben, 4. Mose 32, 11 bis 12. Keiner von euch, die ich aus Ägypten befreit habe, wird dieses Land jemand betreten. Keiner, der jetzt 20 Jahre oder älter ist, wird das Land sehen. Nur Kaleb, der Sohn von Jephunneh, aus der Sippe Kenas und Josua, der Sohn von Nun, werden das Land in Besitz nehmen, denn sie haben mir die Treue gehalten. Diese kategorische Aussage Mose kann zum Entschluss führen, dass alle, die aus Ägypten herausgingen und dabei älter als 20 Jahren waren, sind in der Wüste für immer liegen geblieben. Nur 2 von ihnen, hier namentlich genannte Kaleb und Josua, sind ins gelobte Land eingegangen. Verstehe ich es richtig?
So steht es in diesen Versen.
Dass es nur 2 waren, hört man ziemlich oft. Ich denke, dass ihr auch habt es schon einige Male gehört oder vielleicht sogar selber so weitergegeben. So sind wir eben. Wir übernehmen manche Gedanken oder Ideen von anderen und geben sie weiter, ohne viel darüber nachzudenken, ob diese überhaupt der Wahrheit entsprechen. Ich wage es heute, diese weit und breit verbreitete Meinung oder sogar Überzeugung widerlegen. Seid ihr jetzt nicht etwas verblüfft? Das weiß doch jeder, dass es nur 2 gewesen waren. Aber bitte nicht voreilige Schlüsse ziehen. Vielleicht werden manche zum Schluss seine Überzeugung ändern müssen. Habt ihr schon mal nachgeforscht, in welchem Zusammenhang hat Mose diese Aussage gemacht? Um das nachvollziehen zu können, müssen wir die ganze 32. Kapitel aus 4. Mose unter der Lupe nehmen. Worüber wird hier berichtet? Schauen wir es an. 4. Mose 32, Verse 1 bis 2, 5 bis 10. Die Stämme Ruben und Gad besaßen große Viehherden. Als sie das gute Weideland der Gebiete Jezer und Gilead östlich von Jordan sahen, kamen sie zu Mose, zum Priester Eleazar und zu den führenden Männern des Volkes und sagten, wenn ihr es erlaubt, würden wir dieses Land gern in Besitz nehmen und nicht über den Jordan ziehen. Mose erwiderte, ihr wollt hier bleiben und eure Brüder allein kämpfen lassen. Wenn ihr das tut, wird bald kein Israelit mehr in das Land wollen, das der Herr ihnen versprochen hat. Ihr benehmt euch wie eure Väter. Als ich sie von Kadesh Barnea losschickte, um das Land auszukundschaften, drangen sie bis zum Eschottal vor und sahen sich alles an. Dann kamen sie zurück und hielten die Israeliten davon ab, das Land zu betreten, das der Herr ihnen geben wollte. Darüber wurde der Herr zornig und er schwor ihnen. Und dann kommen diese Worte, die wir vorher gelesen haben. Wir sehen hier, dass Mose ist besorgt darum, dass die Geschichte, die vor 38 Jahren stattgefunden haben, werden sich wiederholen. Um das zu vermeiden, erzählt er hier die Geschichte von Kundschaften. Nicht alle, die damals über 20 Jahre waren, hatten es noch so gut in Erinnerung. Damals standen alle Israeliten schon mal an die Grenze zum verheißenen Land. Einige, was ihnen damals noch übrig blieb, losmarschieren und dieses Land in Besitz nehmen. Mose erinnert sich an Gottes Worte in 5. Mose 1, 8. Das Land ist euch hiermit von mir übergeben. Zieht hinein und nehmt das Land in Besitz. Sie müssten gar nicht dafür kämpfen, das Land vom ehemaligen Bewohner freimachen war Gottes Aufgabe. Das lesen wir in 5. Mose 7, 1. Der Herr, eure Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben. Die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hivitier und Jebusiter. 7 Völker, die größer und stärker sind als ihr. Das kann doch nicht wahr sein. War es wirklich so einfach? Und wieso 38 Jahre später sind sie immer noch nicht ans Ziel angekommen? Alles konnte anders ablaufen, wenn nicht diese Idee zuerst das Land auskundschaften ins Spiel käme. Aber diese Idee schien so gut zu sein, dass sogar Mose war davon begeistert. Der Vorschlag gefiel mir, schrieb er in Mose, 5. Mose 1, 23. Und er ging mit dieser Idee zu Gott. Und ich verstehe Gottes Handeln nicht immer. An seiner Stelle würde ich versuchen, es ihnen auszureden. Aber er handelt anders. Er ist seinen Prinzipien immer treu. Er übt keinen Zwang aus und lässt ihren freien Willen freien Gang. Um sie von weiteren Fehltritten zu schützen, versucht er, soweit sie es zulassen, durch seine Einweisung von noch Schlimmeren zu bewahren. Ob diese Idee mit Kundschaften wirklich gut war, zeigen weitere Geschehnisse. Statt die Ruhe im verheißenen Land genießen, zogen sie weitere 38 Jahre durch die Wüste. Und was macht Gott dabei? Er zieht mit. Und macht es sogar sichtbar für alle in Wolke und Feuersäule. So ist alttestamentarischer Gott, der so oft verpönt wird. Er zwingt niemandem, seine Wege zu gehen und seine Wille erfüllen. Und durch unsere Fehlentscheidungen erschweren wir oft den lieben Gott seinen Wunsch, uns in ewige Ruhe hereinzufühlen, zu erfüllen. Und manchmal machen wir es sogar unmöglich. Und jetzt nach 38 Jahren schon wieder. Diesmal 2 Stämme möchten nicht ins verheißene Land. Obwohl sie diese noch nicht gesehen haben, gefällt ihnen auch auf Ostseite von Jordan. Wie wirkt sich das auf die andere aus? Mose hat große Sorge. Er weiß ja, dass wer die Geschichte vergisst, wird sie wiederholen. Werden wir noch eine Runde drehen müssen? Die Erinnerungen gehen hoch. Welchen Folgen hatte damals diese falsche Entscheidung, vorher das Land anzusehen? Darüber wird in 4. Mose 14,37 berichtet. Jene Männer, die ein böses Gerücht über das Land ausgebracht hatten, starben durch eine Plage von Jehova. Die 10 Kundschaften müssen durch Gottes Eingreifen sterben. Ist dieses Preis nicht zu hoch? Besonders im Vergleich in Vers 38. Aber Joshua, der Sohn Nuns, und Kaleb blieben am Leben. Das ist doch was Besseres, ja? Leider, diese Geschichte ist damit nicht beendet. Der Kreis der Betroffenen erweitert sich. 4. Mose 14, 22 und 23. Dazu kommen alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, welche ich in Ägypten und in der Wüste getan, und es geht noch weiter, und diejenigen, die mich nun 10-mal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme, ja, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Wenn ich das richtig verstehe, dieser Text einschließt alle, die da mitgemacht haben. Und das nicht nur einmal, sondern wie oft mal? 10-mal. Kann das stimmen? Übertreibt hier Mose nicht ein wenig? Zählt wohl Gott unsere Vergehen wirklich zusammen? Vielleicht ist es nur eine Zahl, die darauf deutet, dass es mehrere Male passierte. Wir sagen doch auch manchmal, ich habe dir schon 1000-mal gesagt. Und das ist voll aus der Luft gegriffen. Aber irgendwann wird das Fass voll. Und sogar Gott sagt, ich habe genug von euren Untreuen. Ja, Gott vergibt gerne. Aber wenn wir stur bleiben, dann kommt das alles wieder mal auf den Tisch. Als ich versucht habe, es nachzuzählen, war ich etwas überrascht. Würde es euch auch interessieren, wie viele Male es tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt passierte? Schauen wir mal kurz an. Erstaunlicherweise, es begann direkt nach dem Auszug aus Ägypten. Noch bevor sie das Rote Meer überquert. 2. Mose 14, 11 bis 12. Mose warfen sie vor. Es gab wohl keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste geführt hast. Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir es dir nicht schon dort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als hier in der Wüste umzukommen. Das zweite Mal in Mara, 2. Mose 15, 23, 24. Dann kamen sie nach Mara, da stellte sich das Volk gegen Mose und murrte: Was sollen wir nur trinken? Das dritte Mal in der Wüste Sin, 2. Mose 16, 1 und 3. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Nächste zwei Male sind Ergebnisse, Ereignisse mit Manna verbunden sind. 2. Mose 16, 20. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den nächsten Tag zurück. Aber am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Mose war zornig über sie. Und Verse 27 und 28, trotz klaren Einweisungen Gottes, gingen am siebten Tag einige Leute vom Volk hinaus und wollten sammeln, aber sie fanden nichts. Da sagte Jahwe zu Mose, wie lange wollt ihr noch euch weigern, meine Gebote und Einordnungen zu befolgen? Das sechste Mal in Rephidim. 2. Mose 17, 1 bis 2. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Das siebte Mal war es am Berg Sinai. 2. Mose 32, 7 bis 8. Da sprach der Herr zu Mose, steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind von ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Das achte Mal, 4. Mose 11, 1. Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen sich zu beklagen. Als der Herr das hörte, wurde er zornig, sehr zornig. Er ließ am Rand des Lagers ein Feuer ausbrechen, das Zelt um Zelt zerstörte. Das neunte Mal, 4. Mose 11, 4 bis 6. Doch das Jammern nahm kein Ende. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als es Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen. Und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie viel wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts, außer jeden Tag diese Manne. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Und beim zehnten Mal sind wir beim Rückkehr der Kundschafter dabei. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpfen auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehrten wir nach Ägypten zurück. Früher habe ich nicht viel Gedanken darüber gemacht. Da hört man immer von 40 Jahren Wüstenwanderung. Und das ist eine lange Zeit. Da kann man Geduld verlieren, oder? Aber da stellt sich heraus, dass diese 10 Aufstände sind nicht auf 40 Jahren verteilt worden, sondern finden statt noch bevor eigentliche Wüstenwanderung begann. Anscheinend schwänzte Mose beim Matheunterricht nicht. Und auch beim Gott bleibt nichts unbemerkt. Und alle unsere Provokationen werden festgehalten. Und früher oder später wird Rechnung ausgestellt. Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 10, 6. Das soll uns als warnendes Beispiel dienen, damit wir uns nicht vom Verlangen nach dem Bösen beherrschen lassen, wie sie es in ihren Gier taten. Habe ich euch nicht provoziert, dadurch, dass ich ins Frage gestellt habe, die allgemein verbreitete Meinung, dass ins gelobte Land eingingen nur zwei aus allen, die älter als 20 waren? Es ist auch selbstverständlich, wenn da auch Gegenfrage kommt. Wie kann man daran zweifeln, wenn Mose wiederholt mehrmals, dass es nur zwei waren? So haben wir in unserem Ausgangstext 4. Mose 32, 11 bis 12 gelesen. So steht es auch in 4. Mose 14, 38. Nur zwei von ihnen blieben am Leben, Josua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jephunne. Und dann lesen wir es nochmal in 4. Mose 26, 65. Und es blieb keiner von ihnen übrig, außer Kaleb und Josua. Mose wird doch nicht irgendwelche Blödsinn erzählen. Wenn er sowas und sogar schriftlich weitergibt, dann sollte es auch wahr sein, oder? Und dann kommt irgendwelcher Wächter und stellt eine verwirrende Frage. Waren es wirklich nur diese zwei, Kaleb und Josua, gewesen, die übrig geblieben sind? Oder vielleicht waren es doch mehr? Ich würde gerne wissen, was da wirklich los war. Um das herauszufinden, bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als nach Sinai-Wüste zu bewegen. Wir lesen erstmal in 4. Mose 1, 1 bis 3. Vor mehr als einem Jahr hatten die Israeliten Ägypten verlassen. Noch immer befanden sie sich in der Wüste Sinai. Am ersten Tag des zweiten Monats sprach der Herr im Heiligen See zu Mose: Zähle zusammen mit Aaron die ganze Gemeinschaft der Israeliten. Aha, da kommen die ersten Lichtstrahlen. Die ganze Gemeinschaft der Israeliten sollte gezählt werden. Aber was ist unter die ganze Gemeinschaft der Israeliten zu verstehen, wenn weiter stets Muster ihrer Truppen schreibt die Namen aller wehrfähigen Männer ab 20 Jahren auf, nach Sippen und Familien geordnet? Was können wir da heraus lesen? Wer war da eigentlich gezählt worden? Wenn wir Antworten darauf suchen, dann werden wir entdecken, dass insgesamt sind zwei Musterungen oder Zählungen durchgeführt worden. Erste nach Auszug aus Ägypten im Sinai-Wüste, und das ist 4. Mose, 1. Kapitel, und zweite am Ende, direkt vor dem Einzug ins gelobte Land, in den Ebenen Moabs gegenüber vom Jericho. Das ist 26. Kapitel in 4. Mose. Wir lesen noch einen Text, 5. Mose 2, 14 bis 16. Und versuchen, die vorhandenen Puzzleteile richtig zusammensetzen. Seit unserem Aufbruch vom Kadesh Barnea waren 38 Jahre vergangen. Inzwischen war die ganze Generation der kriegstüchtigen Männer des Lagers gestorben. Wie Jahwe es ihnen geschworen hatte, er hatte dafür gesorgt, dass sie vollständig aus dem Lager beseitigt wurden. Als nun alle Krieger aus dem Volk weggestorben waren. Findet ihr nicht, dass hier taucht eine sehr interessante und wichtige Detail auf? Wer stand da eigentlich unter Schwur Gottes? Wenn ich das richtig verstehe, hier ging es um kriegstüchtige Männer. Und der nächste Text aus 4. Mose 14, 28 und 29 gibt noch einen sehr wichtigen Hinweis. Darum richtet ihnen aus, ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben. Und zwar jeder wehrfähige Mann vom 20 Jahre an aufwärts, bei der Musterung erfasst worden ist, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Also, hier wird nochmals der gleiche Gedanke betont, dass betroffen war, wer? Jeder wehrfähige Mann von 20 Jahren an aufwärts. Und dann kommt noch ein sehr wichtiges Detail dazu, der bei der Musterung erfasst worden ist. Hier fanden wir die fehlenden Puzzleteile. Und dadurch bekommen wir auch einen Teil vom Bild zu sehen. Gezählt oder gemustert waren nur kriegstüchtige Männer ab 20 Jahren aufwärts. Wir wissen ja, dass heute in Israel sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen wehrpflichtig. Damals waren es nur die Männer. Und was bedeutet das? Und da taucht bei mir automatisch die nächste Frage auf. Sollten wir nicht die Frauen vom Liste der Betroffenen streichen, weil nur Männer gezählt werden? Aber wir lesen erstmal weiter, um das gesamte Bild zu sehen. 4. Mose 1, 47, 49. Die wehrfähigen Männer des Stammes Levi wurden nicht mitgezählt. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, die Leviten sollst du nicht mustern und sie nicht zu den anderen Israeliten dazu rechnen. Da stellt sich heraus, dass sogar auch bei Männern sind nicht alle mitgezählt worden. Und warum? Männer aus Stamm Levi waren vom Wehrdienst befreit, weil sie hatten andere Aufgaben. Zeithalber kann ich leider hier und heute nicht ins Detail gehen. Auch wenn es wäre wichtig gewesen, um heutige Thematik besser zu verstehen. Der 3. Kapitel aus 4. Mose, speichert euch das, beschreibt detailliert die Aufgaben, des Stamm Levi zu erfüllen hatte. Bei Interesse könnt ihr es daheim nachlesen. Also 3. Kapitel, 4. Mose. Und jetzt können wir nur ein paar grobe Striche ziehen. Bis dahin, Priesteraufgaben sind von Generation zu Generation an erstgeborene Söhne weitergegeben. Beim Auszug aus Ägypten wird es vom Gott nochmal bestätigt, 4. Mose 3, 13. Denn eigentlich gehören mir alle erstgeborenen Söhne. Ich habe sie zu meinem Eigentum erklärt. Als ich den ältesten Söhne der Ägypter das Leben nahm, eure Erstgeborenen gehören mir, dem Herrn. Sie sind ja am Leben geblieben. Ja? Ich denke, dass jeder Anwesende hat die Geschichte von goldenen Kalb schon gehört. Es war der siebte aus den 10 Aufständen gegen Gott, die wir vorher erwähnt haben. Der einzige Stamm, der da nicht mitgemacht hat, war der Stamm Levi. Wegen ihrer Treue Gott gegenüber wird Gott Levi, Stamm Levi, für besondere Aufgaben ausgewählt. Und bei ersten Zählung in Sinai Wüste passiert etwas Besonderes. Männer aus Stamm Levi werden extra und ganz anders gezählt. 4. Mose 3,12. Pass auf, ich selbst habe die Leviten anstelle euren erstgeborenen Söhne für mich ausgesondert. Sie gehören mir. Nächste Anweisung Gottes finden wir in 4. Mose 3, 14 bis 15 und Vers 39. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai und sprach: Mustere die Kinder Levis nach ihren Vaterhäusern und Geschlechtern, alles was männlich ist, einen Monat alt und darüber. Und Vers 39, alle gemusterten Leviten, welche Mose und Aaron musterten, nach ihren Geschlechtern, nach dem Wort des Herrn, alles was männlich war, einen Monat alt und darüber, derer waren 22.000. Somit ist gesamt Männerzahl aus Stamm Levi zusammengezählt und protokolliert worden. Danach wird auch bei allen 11 Stämmen nochmal gezählt. 4. Mose 3, 40, 42 und 43. Jahwe sagte zu Mose: Mustere alle männlichen Erstgeborenen der Israeliten, die älter als einen Monat sind, und nimm ihren Zahl auf. Da musterte Mose alle Erstgeborenen, den Israeliten, wie Jahwe es ihm befohlen hatte, und kam auf eine Gesamtzahl von 22.273. Wozu hat man diese Zählung gebraucht? 4. Mose 3, 44, 46. Der Herr sprach zu Mose: Die Leviter gehören nur mir, dem Herrn, anstelle der ältesten Söhne, der anderen Israeliten. Da es nun mehr Erstgeborene als Leviten gibt, sollten die 273 überzählige Erstgeborene freigekauft werden. Sie gehören Gott. Und auch damit ist die Zählung immer noch nicht beendet. Damit wir nicht durcheinander kommen, schauen wir kurz den Stamm Levi an. Wir lesen 4. Mose, 3. Kapitel, 17. Vers. Der Stammvater Levi hatte 3 Söhne gehabt: Gershon, Kehab und Merari. Nachkommen von diesen 3 Söhnen Levis werden ab diesem Zeitpunkt Levitenaufgaben erledigen. Jede Familie bekommt eigene Aufgaben und Platz, wo sie ihre Zelte aufbauen. Und diese sind direkt an 3 Seiten der Stifthütte. Mose und Aaron, die auch zum Stamm Levi dazu gehörten, haben gegenüber vom Eingang in Stifthütte gezeltet. Als nächste lesen wir 4. Mose 3, 5 bis 7. Der Herr sprach zu Mose: Ruf die alle Männer vom Stamm Levi zusammen und lass sie zu Aaron kommen. Ich möchte, dass sie ihm helfen. Sie sollten für ihn und die ganze Gemeinschaft der Israeliten die Arbeiten erledigen, die beim heiligen Zelt anfallen. Um alle anfallenden Arbeiten einteilen zu können, müsste man noch noch eine Zählung durchführen. Nach welchen Kriterien wird es durchgeführt, werden wir in 4. Mose 46 bis 48 erfahren. Die Gesamtzahl der gemusterten Leviten zwischen 30 und 50 Jahren, die zum Dienst am Offenbarungszelt verpflichtet waren, wurden, war 8.580. Habt ihr gemerkt, dass bei Musterung sind unterschiedliche Kriterien zum Grunde gelegt worden? Ab welchem Alter wurden 11 Stämme gemustert? Wer hat noch in Erinnerung?
Ab
20 Jahren. Und für welchen Zweck ist diese Musterung durchgeführt worden? Um herauszufinden, wie viele wehrfähige Männer stehen zur Verfügung. Und wie viele waren es? 4. Mose 1, 46. Gesamtzahl betrug 603.550. Nach welchem Kriterium und ab welchem Alter werden Männer aus Stamm Levi gemustert für Dienste in Stifthütte?
30, glaube ich.
Ab 30 Jahren. Waren sie auch wehrpflichtig?
Nein.
Nein, sie waren nur für Dienst in Stifthütte ausgesondert. Interessanterweise, hier wird auch obere Altersgrenze genannt, im Gegensatz zu Wehrfähige. 30 bis 50. Ja, und damals war schon Rente, ja? Nach 20 Jahren Dienst in Heiligtum. Wir lesen es da. Erinnert ihr noch an Text aus 4. Mose 14, 28, 29? Nach solchen vielen Texten, ja? Welchen wir schon mal gelesen haben. Wir lesen es nochmal und diesmal durch die Brille gerade gewonnenen Erkenntnisse. Darum richtet ihnen aus, ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben, und zwar jeder wehrfähige Mann von 20 Jahren an aufwärts, der bei der Musterung erfasst worden ist, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Könnt ihr jetzt mir Antwort geben auf die Frage, wer befand sich unter dieser Schwur Gottes? Sind da alle 12 Stämme betroffen? Nein, nur 11 Stämme. Stamm Levi ist da ausgeschlossen. Nächste Frage wird etwas schwieriger. Wir haben schon oft genug gehört, dass es sind nur 2 aus erster Generation, die ins gelobte Land eingingen. Und dessen Name kennt jeder.
Kaleb und Josef.
Aber wer kann mir Namen von dritten Person als erste Generation nennen?
Vielleicht Aaron. Oder Miriam.
Denke an Berg Or. Diese Person ist auch namentlich genannt worden. Gibt's nicht. Habt ihr schon den Namen Eleazar gehört? Ja, dieser Eleazar hat die Stelle seines Vaters Aaron übernommen. Und er führte die 2. Zählung mit Mose durch. Wir lesen es in 4. Mose 26, 1 bis 2. Sprach der Herr zu Mose und zum Priester Eleazar, dem Sohn von Aaron, zählt die ganze Volk Israel alle wehrfähigen Männer ab 20 Jahren und schreibt sie nach sieben geordnet auf. Also beginnt so wie auch bei erster Zählung, ja? Dieser Eleazar begegnen wir auch viel später. Im Josua 19,51. Der Priester Eleazar, Josua und die Stammesoberhäupter hatten den einzelnen Stämmen ihre Gebiete zugeteilt. Und den gleichen Eleazar begegnen wir auch gleich am Anfang. Er wird zusammen mit seinem Vater und Brüdern ins Priesteramt eingeführt. 2. Mose 40, 12 bis 17 ist hier viel zu lesen. Natürlich, aber hier seht ihr, wird Aaron und seine Söhne an den Eingang des Heiligtums und wasche sie dort mit Wasser. Leg Aaron die heilige Priestergewänder an und salbe ihn, damit er mir geweiht wird und als Priester dienen kann. Dann lass seine Söhne herantreten und kleide sie in ihre Leinengewänder. Das ist ein bisschen Unterschied, ja? Einer war Hohepriester, andere war nur Priester. Auch sie müssen wie Aaron von dir gesalbt werden, um ihr Priesteramt ausüben zu können. Durch die Salbung werden sie und später auch alle ihre Nachkommen für immer zum Priester geweiht. Mose führte alles so aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Am ersten Tag des ersten Monats, ein Jahr nachdem Israeliten Ägypten verlassen haben. Interessanter Detail. Im 4. Mose 4,16 werden Aufgaben, die Eleazar zu erfüllen hatte, aufgelistet. Die Aufsicht über das heilige Zelt und alles, was darin ist, hat Eleazar, der Sohn des Priesters Aaron. Er ist auch verantwortlich für das Lampenöl, das Salböl, für die wohlriechende Weinrauchmischung und für die tägliche Speiseopfer. Ja? Ab welchem Alter werden Männer aus Stamm Levi in ihren Arm eingeführt?
30.
Ab 30, ja? Wie alt sollte Eleazar bei ersten Zählung am Sinai gewesen sein? Ja? War er schon über 20 oder nicht? Er sollte mindestens 30 Jahre alt sein. Ich denke, der war älter. Und Eleazar ist also der dritte Mann aus der ersten Generation, der namentlich genannt worden ist. Und dann haben wir schon drei Namen. Kaleb?
Josua.
Und?
Eleazar.
Höre ich nicht. Ihr seid noch nicht überzeugt wahrscheinlich. Und ich denke, dass es waren noch um einige mehr. Weil es waren außerdem nur kriegfähige Männer gezählt worden. Ja?
Aaron hatte noch Söhne.
Ja, ja, zwei sind ja gestorben in der Wüste.
Ja.
Von vierten steht nichts. Also, und nur die zu 11 Stämmen dazugehörige. Also, habe ich da was vielleicht da übersehen? Und weil es waren außerdem nur kriegsfähige Männer gezählt worden, erste, ja? Und nun die zu 11 Stämmen dazugehörige.
Ja, 11 Stämmen,
ja. Ja, und da waren ja noch einige Mitläufer, oder? Waren oder nicht? Und vielleicht Rentner irgendwelche, die nicht gezählt waren als kriegtüchtige Männer. Ja? Davon ist nichts geschrieben, aber ist offen. Ihr fragt vielleicht, ist es wichtig, sowas zu wissen? Wäre es nicht besser, diese fast 50 Minuten etwas mit etwas Sinnvollerem befassen? Was für Auswirkungen hat es auf meine Erlösung? Ich denke schon, solche Details zeigen uns, wie unser Gott ist. Abraham fragte mal in 1. Mose 18,23, willst du denn auch die Unschuldigen umbringen mit Schuldigen? Nein. Nur diejenigen, die ihren aufständigen Geist nicht verändern ließen. Und diese Geschichte ist eine gute Illustration dazu oder dafür. Gottes Urteil hört sich auf ersten Blick extrem. An 4. Mose 14, 22, 23. Aber wir dürfen nicht vergessen, wann wird es in Kraft getreten. Erst nach 10 Vergehen, 10 Mal hat Gott immer und immer und immer weiter verzögert. Wer von uns konnte so viel Geduld anweisen können? Und hier noch ein wenig Statistik. Wie viele wehrpflichtige Männer waren da eigentlich? Am Anfang, Zahl habt ihr schon gesehen, 603.550, 4. Mose 1,46 in Wüste Sinai, am Ende 601.730, 4. Mose 26, 41 in den Ebene Moabs. Leviten ab einem Monat, am Anfang 22.000, davon 8.580 im Alter zwischen 30 und 50, die als Leviten dienten, Leviten und Priester, in eine Stifthütte, ja. Am Ende 1.000 mehr, 23, 4. Mose 26, 62, in der Ebene Moabs. Ich höre ab und zu Leute sagen, die Israeliten haben so stark in der Wüste vermehrt. Wo passen sie noch alle rein? Was sagt diese Statistik? Haben sie vermehrt in der Wüste? Ne? Seht ihr da Vermehrung? 1.000 Leviten, aber 2.000.
Aber das sind ja auch gestorben, die anderen.
Ja, aber 2.000 Verwehrwege, weniger. Ne? Also, Zahl ist ziemlich konstant geblieben. Okay, deswegen, die Behauptung, dass die Israeliten in der Wüste sehr stark vermehrt haben, sind auf dem Sand aufgebaut.
Nein, warum? Wir vorhin Sabbat haben wir doch gelernt, 1.000 Mal.
Soll ich nochmal Zahlen lesen? Er sagt, ich wünsche euch, dass ihr noch 1.000 Mal mehr werdet. Das war Wunsch von Mose. Ah, nicht, dass sie so vermehrt haben. Das sind Zahlen, dagegen diese Zahlen kann niemand was sagen. Das sind zwei Statistiken, die geführt wurden und die Zählung durchgeführt. Es sind sogar wenige geworden, nicht mehr. Zählt mal alle Zahlen zusammen. Apostel Paulus schreibt rückschauend in Hebräer 4, 6. Zuerst galt diese Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Sehr viele Israeliten damals konnten nicht ins verheißene Land hineingehen, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. So begründet es Apostel Paulus. Das heißt nicht, dass sie sind vom himmlischen Kanaan auch auf immer ferngehen, weil Mose ist ja auch nicht reingekommen oder Aaron, aber die werden da sein. Also das ging nur um himmlische Kanaan, nicht um Ewigkeit. Ja. Und wir sind unterwegs in ein wenig ewige Kanaan. Schon was anderes, ja? Gott helfe uns auch aus dieser Geschichte etwas zu lernen, damit wir nicht unterwegs liegen bleiben. Wer möge Gott uns davon bewahren? Amen. Amen.